Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir bekommen ja mit schöner Regelmäßigkeit viel, viel buntes Papier in die Briefkästen. Und in diesem vielen, vielen bunten Papier sind dann ab und zu auch mal so ganz exklusive Angebote, so nach dem Motto: Die neue Kollektion von Münzen, ohne jeglichen Wiederverkaufswert, exklusiv für Sie. Oder man geht einkaufen und sieht eben beim Juwelier ein exklusives Stück. Also dieses Wort exklusiv heißt ja nichts anderes, du kriegst es und ein anderer kriegt es nicht. Das lockt uns. Also ein exklusives Stück, ein einzigartiges, eines, das nicht jeder haben kann, das lockt uns doch schon. Und wenn es dann noch preisgünstig ist, schlagen wir zu. Oder auch nicht. Das Gegenteil von exklusiv ist inklusiv. Also meine erste Begegnung mit dem Wort inklusiv war, wie die Mehrwertsteuer eingeführt wurde. Da musste man nämlich unten auf den Kassenzetteln immer draufschreiben, inklusive Mehrwertsteuer. Das hat von Anfang an schon einen negativen Touch gehabt. Und ich denke, die Gemeinde in Dieterswind hat mit diesem Wort inklusive aufgrund der Geschichte mit dem Schloss beziehungsweise den letzten Jahren mit dem Schloss, weil in dem Wort Inklusion steckt ja nichts anderes als inklusiv drin, auch jetzt nicht unbedingt die positivsten Erfahrungen. Und es ist natürlich auch schön, wenn man in seinem Christsein so manchmal ein exklusives Gefühl hat. Also, der Segen Gottes, der ruht mal ganz besonders auf mir und nicht auf dem da. Oder meine Art, Glauben zu leben, die ist besonders, die ist exklusiv. Also, da halte ich mich ein bisschen raus von all dem anderen, da halte ich mich abseits. Und vielleicht ist genau diese Färbung des Verständnisses zweier Worte mit die Ursache eines ganzen, nicht sehr schönen Straußes von Problemen durch die Menschheitsgeschichte. Exklusiv gut, inklusiv nicht so gut. Vielleicht ist das der Fehler. Wir haben vorhin die Epistel gehört aus dem Epheserbrief, wo Paulus schreibt: Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Also Paulus schreibt da an seine Gemeinde in Ephesus zunächst mal eine kleine Rechtfertigung, warum er denn ihnen überhaupt etwas sagen darf. Er beruft sich auf die besondere Offenbarung und das Amt, das ihm Christus selbst gegeben hat, diesen Auftrag, das Evangelium zu verkünden, eben nicht exklusiv für sich zu behalten, sondern es weiterzugeben. Und er macht deutlich, dass es eine Neuerung gibt. Gott hatte sich in der Vergangenheit sein Volk auserwählt, das Volk Israel. Und in dieser Auserwählung und Besonderheit des Volkes Israel war auch die Verheißung des Messias drin. Zunächst mal nur für Israel, nur für Juden. Und wir kennen vielleicht noch die Geschichte der Begegnung Jesu mit der kananäischen Frau, die er erst wegschickt und sagt: Ich bin nur gekommen zu den Kindern des Hauses Israel, bleib mir vom Leib. Und sie bittet ihn um Hilfe und überzeugt ihn mit diesem Satz: Ja, Es fressen nicht die Hunde auch die Brosamen, die von der Herren Tische fallen, also schick mich nicht weg. Wo dann auch die Wende einkehrt, wo Jesus sagt, ich bin nicht nur gekommen zu den Kindern des Hauses Israel, sondern mein Auftrag, der geht weiter, sehr viel weiter. Und genau das greift Paulus da auf. Es ist klar gewesen. Wie in so vielen Gemeinden gab es auch damals in Ephesus nicht unbedingt nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Predigt des Paulus, die zur Gemeindegründung geführt hat und seine Begleitung dieser Gemeinde, die galt allen. Den Menschen, die aus dem Judentum stammten, aber auch denen, die Griechen waren, sprich also noch an Zeus, Apoll und Aphrodite glaubten und sich zu Gott bekehrten. Und dann war plötzlich so eine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde. Die einen fühlten sich eben ein bisschen exklusiver. Und die anderen, naja, die dürfen mal so mitlaufen. Aber die volle Zuwendung Gottes, das Heil, das er verheißen hat durch den Messias, diese volle Zuwendung Gottes, naja, die kriegen die nicht so. Und genau da setzt Paulus diesen Gegenpart, indem er sagt, die Heiden, sprich also die Christen, die nicht aus dem Volk Israel stammen, sind in gleicher Weise Miterben des Leibes Christi und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus durch das Evangelium. Ein ganz, ganz inklusiver Ansatz. Also eine Gemeinde, die mit offenen Armen dasteht und sagt, du darfst kommen und wenn du dazugehörst, ist egal, was deine Vorgeschichte ist, du bist Teil unserer Gemeinde. So hat sich das Paulus vorgestellt, nicht nur für seine Gemeinde in Ephesus, sondern auch für die ganze Kirche. Eigentlich also ein ganz ausgesprochen inklusives Konzept, wie Menschen ihr Miteinander gestalten. Ich will sagen, keiner wird ausgeschlossen. Wie wäre unsere Geschichte in den vergangenen 2000 Jahren verlaufen, wenn dieser Vorrang der Inklusivität, um das Wort Inklusion nicht zu verwenden, wenn dieser Vorrang tatsächlich gelebt worden wäre? Es hätte einiges nicht gegeben. Kreuzzüge, Streitigkeiten zwischen den Religionen und Konfessionen, all das wäre eigentlich überflüssig gewesen. Und das Interessante ist, das Pendel der Geschichte schlägt manchmal grausam aus. War in der Gemeinde in Ephesus ja am Anfang ebenso dieser Konflikt, dass die Judenchristen sich für was Besseres gehalten haben als die Heidenchristen, haben dann doch letztlich die Heidenchristen die Macht übernommen. Ich meine, sonst säßen wir ja nicht da, sonst würden wir uns vermutlich noch unter der Donaseiche heute die Stärke antrinken, die ja nichts mit dem christlichen Brauch zu tun hat. Aber genau aus diesem immer noch tief in der Seele der Menschen sitzenden Hang zur Exklusivität ist immer wieder dieses Ausschlussverfahren oder dieser Wunsch nach Ausschließen vorhanden. Und plötzlich waren nicht die Heidenchristen diejenigen, die ausgeschlossen waren, sondern über lange Zeit der Geschichte hinweg waren es plötzlich die Juden. Nicht nur die Judenchristen, sondern alle. Es ist ja noch gar nicht so lange her, wenn wir ganz ehrlich sind, dass in der römischen Karfreitagsliturgie das Fluchwort über die Juden entfernt wurde. Das ist keine 20 Jahre her. Die Juden als Mörder des Gottessohns, so wurde es bezeichnet, wurden regelmäßig verflucht. Man kann an dem Punkt auch an dieses dunkle Kapitel unserer eigenen Geschichte erinnern. Ganz exklusiv der deutsche Volksgenosse. Hätten die Leute damals bloß Mein Kampf gelesen? Wird ja jetzt angeblich wieder veröffentlicht, ne? Und es gibt große Vorbehalte, dieses, wie soll ich es jetzt benennen, Elaborat wieder aufs Volk loszulassen. Ich möchte mal wissen, wie viele von denen, die es im Bücherschrank hatten, damals haben es wirklich gelesen. Es war vermutlich das Buch mit der größten Auflage, die nie gelesen wurde. Und vielleicht, wenn es doch veröffentlicht wird, wäre es gut, dass diejenigen, die es sich, wenn sie es denn kaufen, dann auch lesen, damit man eigentlich sieht, welch eine Dummheit hinter dieser Art der Exklusivität steckte und immer noch steckt. Exklusiv wollten auch wir Christen sein. Paulus sagt, die Heiden sind Miterben. Also die Heidenchristen. Nicht Alleinerben, das ist ein Unterschied. Und es hat sich in der christlichen Theologie ja auch deutlich herauskristallisiert über eine lange Zeit hinweg, dass man sich plötzlich als Alleinerbe gefühlt hat. Das Judentum, dieser alte Bund, den Gott zuerst geschlossen hatte, das wurde lange Zeit negiert. Bis in unsere Tage. Es ist ja noch gar nicht so lang her. Da haben wir als bayerische Landeskirche, muss ich sagen, als eine der letzten Landeskirchen, unsere Beziehung zum Judentum geklärt. Und haben in die Präambel unserer Kirchenverfassung da einen klärenden Satz hineingeschrieben. Es war ein zweijähriger Prozess und fragt mich nicht, was dieser Prozess, der auch ein Konsultationsprozess war, an Äußerungen hervorgebracht hat, an Rückmeldungen. Und es ist auch noch nicht so lange her, Mitte der 50er Jahre, als mal deutlich formuliert wurde, dass die alte Verheißung, der alte Bund nach wie vor besteht und der neue Bund, unser Bund mit Gott, ein neues ist, das nicht auf Kosten des alten Bunds entstanden ist, hat ein Oberkirchenrat dieser unserer bayerischen Landeskirche diesen theologischen Ansatz noch als, man höre und staune, das Wort habt ihr garantiert noch nie gehört, Aftertheologie bezeichnet. Verrat nicht, wer es war. Weil über Tote soll man nichts Böses sagen. Mittlerweile hat sich das ja Gott sei Dank geändert. Weg von diesem exklusiven Anspruch, wir sind besser, hin zu dem Inklusiven, der nicht nur heißt, aufnehmen und beieinander zu sein, sondern auch nebeneinander stehen zu lassen, das Alte und das Neue. Wir gehören zu denen, die von Paulus da gemeint sind. Mit unserer Geschichte als Mitteleuropäer, als diejenigen, die Jesus erst später kennengelernt haben, denen er später begegnet ist durch die Missionare, die nicht durchs Judentum geprägt sind, aber auch dazugehören. Und das würde ich mir wünschen, dass dieses auch dazugehören in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, auch wieder mehr Gewicht bekäme. Nicht nur von denen, die einladend sind, sondern auch von denen, die eingeladen werden. Auf den verschiedensten Ebenen. Selbst dann, wenn man manchmal den Eindruck hat, wie nach den Silvestergeschehnissen in Köln, dass so mancher der Eingeladenen diese Einladung gar nicht so ernst nimmt oder gerne annimmt. Wir handeln danach, weil uns dieses Wort des Paulus gilt. Ihr seid Miterben und gehört zu seinem Leib. Ihr seid Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, das wir hier regelmäßig hören. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.